Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Umgang mit dem Coronavirus in Deutschland gerät immer mehr zum Spielball von Verschwörungstheoretikern und Relativierern. Gleichzeitig gilt seit heute eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus bestimmten Risikogebieten. Wir berichten gleich ausführlich über die Debatte in Deutschland. Ebenso haben wir einen aktuellen Lagebericht aus dem Libanon im Programm. In Weißrussland wird morgen gewählt. Der langjährige Amtsinhaber Lukaschenko ist unter Druck wie nie zuvor. Wir stellen seine Herausforderin am Vorabend der Wahl vor. Und schließlich noch einmal Corona und der oft sehr sorglose Umgang mit dem Virus, ausgerechnet in den Vereinigten Staaten. Darüber mehr gegen Ende dieser Sendung. Die Pflichttests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, sie sind nicht unumstritten. Immerhin dürfte es die Urlauber freuen, dass die Tests bislang noch kostenlos sind. Doch auch daran gibt es Kritik. Bei alledem gilt, dass die Lage an der Infektionsfront noch vergleichsweise ruhig ist, verglichen mit den Wochen im März und April, als die Pandemie in Deutschland ihren Höhepunkt erreicht hatte und allabendlich die neuen Infektionszahlen die Hauptschlagzeilen in den Nachrichten waren. Nun sind Deutschland und Europa in der neuen Normalität angekommen, die eben eine andere ist als vor Corona. Den Stand der Debatte fasst für uns Katharina Hamberger in Berlin zusammen.
Seit heute gilt die Testpflicht für Menschen, die aus Corona-Risikogebieten zurückkommen. Und Gesundheitsminister Jens Spahn muss sich dafür nun auch Kritik aus den eigenen Reihen anhören. Unter anderem, weil die Tests kostenlos sind. So sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff dem Spiegel, der Aufwand für selbstgewählte Risiken könne nicht ständig auf die Gesellschaft abgewälzt werden. Vorübergehend sei die Regelung richtig, um die sofortige Inanspruchnahme durch die Reisenden zu sichern. Für eine dauerhafte Lösung müsse über eine Alternative nachgedacht werden, zum Beispiel, ob die Kosten für die Tests auf die entsprechenden Flugtickets umgelegt werden, meint Haseloff. Andreas Lemmel, Obmann der CDU im Wirtschaftsausschuss, sagte heute Morgen im Deutschland, er könne hier dem Gesundheitsminister nicht folgen.
Denn ich denke, wer in dieser Zeit sehr bewusst in diese Länder reist, in denen das Risiko hoch ist, ich glaube, es ist nicht die Aufgabe der Allgemeinheit, bei Rückkehr den Test mitzubezahlen. Ich denke, es müsste verpflichtend sein, so ein Test, aber er kann nicht bezahlt werden von der Allgemeinheit. Also jeder, der dahin fährt, muss sich auch klar sein, dass er dann die 70, 80 oder 90 Euro noch berappen muss, um bei Rückkehr festzustellen, ob er eine Infektion mitbringt oder nicht.
So Christdemokrat Lemmel. Und auch Christoph Ploss, der sich um den Landesvorsitz der Hamburger CDU bewirbt, meint, die Tests müssen auf jeden Fall verpflichtend sein. Allerdings halte er es nicht für akzeptabel, dass die Kosten dafür auf alle umgelegt werden. Unserem Hauptstadtstudio sagte Ploss:
Für mich ist klar, wer einen solchen Test benötigt, weil er in ein Risikogebiet fährt, der sollte auch dafür bezahlen. Ich halte es deswegen für sinnvoll zu prüfen, ob die Kosten für die Tests in die Flughafengebühren integriert werden, das sollte die Bundesregierung in den nächsten Tagen aufgreifen.
So der CDU-Politiker Ploss. Der Gesundheitsminister wiederum findet es richtig, dass die Tests kostenlos sind. Diese dürfe man nicht zu einer sozialen Frage werden lassen, meint Spahn. Zudem hält der Gesundheitsminister das Argument für falsch, dass jemand, der sich einen Urlaub im Risikogebiet leisten könne, den Test selbst bezahlen solle. Viele Reisende hätten sich ihren Urlaub hart erarbeitet, zu sparen. Kritik an den Tests kommt auch vom Deutschen Hausärzteverband, deren Vorsitzender Ulrich Weigelt sagte der Welt, viel zu testen sei an sich vernünftig, die Testpflicht sei aber Aktionismus, von dem er wenig halte. Zudem seien die Risikogebiete viel zu pauschal eingeteilt worden und viele Hausärzte nicht für einen riesigen Ansturm von Testwilligen ausgestattet. Der Marburger Bund hingegen begrüßt die Corona-Testpflicht für Menschen, die aus Risikogebieten zurückkehren. Die Vorsitzende des Ärztebundes, Susanne Jona, sagte der Deutschen Presseagentur, an ersten Ergebnissen sei zu sehen, dass bei Rückkehrern aus Risikogebieten die Rate positiver Tests höher sei als bei den Tests im Inland. Die Testpflicht könnte dies sogar noch deutlicher zutage fördern. Denn es liege nahe, dass Menschen mit einer Tendenz zu Risikoverhalten im Urlaub auch eher an freiwilligen Teststationen vorbeigehen, so Jona. Die Marburger Bundvorsitzende schlägt zudem vor, auch bei einem ersten negativen Test eine kurze Quarantäne von einigen Tagen und dann einen zweiten Test anzuschließen. Tests seien Momentaufnahmen und deckten die vorangegangenen 3 bis 5 Tage nicht ab. Wer eine Reise in eine offiziell als Corona-Risikogebiet ausgewiesene Region macht, muss sich ab heute nach der Rückkehr innerhalb von 3 Tagen auf Covid-19 testen lassen. Vorausgesetzt, man hat keinen negativen Corona-Test dabei. Dieser darf allerdings auch nicht älter als 2 Tage sein.
Soweit der Bericht von Katharina Hamberger und zu diesem Thema können Sie auch unseren Abendkommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr hören. Der Kreis der Reisewarnungen wird unterdessen langsam größer. Nun zählen bestimmte Gegenden in Bulgarien und Rumänien auch zu Risikogebieten, wie Uwe Jahn berichtet.
In mehreren bulgarischen und rumänischen Regionen liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei über 50 innerhalb einer Woche. Damit gelten sie als Risikogebiete, vor deren Besuch das Auswärtige Amt warnt. Davon sind auch beliebte Reiseziele betroffen, zum Beispiel Varna und der berühmte Goldstrand, eine bulgarische Partymeile, die oft mit dem sogenannten Ballermann auf Mallorca verglichen wird. Auch Bulgariens Hauptstadt Sofia gilt inzwischen laut Auswärtigem Amt als Risikogebiet. In den vergangenen Tagen sind in Thüringen mehrere Reisende, die aus Bulgarien zurückgekehrt sind, positiv auf Corona getestet worden. Sie hatten unter anderem die Partymeile in Goldstrand besucht. Die aktuellen Reisewarnungen gelten auch für 7 Landkreise in Rumänien. Die wichtigsten Reiseziele in Siebenbürgen und an der rumänischen Schwarzmeerküste sind allerdings ausgenommen. Eine Reisewarnung durch das Auswärtige Amt ist dabei nicht als Verbot zu verstehen, soll aber abschreckende Wirkung haben. Für Verbraucher hat sie auch Vorteile, sie können ihre Buchungen kostenlos stornieren. Neben den aktuellen Reisewarnungen für bestimmte Regionen in Bulgarien und Rumänien gelten in Europa auch Reisewarnungen für Teile Spaniens, das belgische Antwerpen und Luxemburg.
Soweit Uwe Jahn. Die Schulen, sie sollen wieder starten in Deutschland. Angesichts des Debakels beim Homeschooling und der Überlastung der Eltern im Lockdown sehnen sich viele Kinder wieder nach dem Alltag. Wer hätte das einmal gedacht? Doch ausgerechnet in Mecklenburg-Vorpommern, das in der Krise mit am besten dastand, mussten nun Schulen wegen aufgetretener Infektionen nach den ersten Tagen wieder schließen. Auch wenn es Einzelfälle sind, Lehrer, Kultusminister und Eltern in Deutschland verfolgen das Geschehen im Norden sicher aufmerksam. Die Einzelheiten von dort hat Wolfram Dietrich.
2 weitere positive Corona-Tests an einer Schule in Ludwigslust seit gestern. Der Gesundheitsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Harry Glawe, ist alarmiert.
Das macht schon gewisserweise Sorgen, aber andererseits habt ihr ja auch geahnt, dass gerade wenn jetzt 250.000 Menschen zusätzlich in die Schulen gehen, in die Kitas gehen, dass der ein oder andere Fall auch auftreten kann.
Bei 2 Lehrern des Goethe-Gymnasiums in Ludwigslust wurde das Coronavirus nachgewiesen und das hat Folgen. Nun sollen ganze Schulklassen getestet werden, 5 Mädchen und Jungen müssen in Quarantäne. Die Behörden hatten sie als Kontaktpersonen ausfindig gemacht. Ganz schnell, also am Montag, werden sie getestet, ebenso die 55 Lehrer der Schule. Für sie ist es bereits der 2. Corona-Test. Landrat Stefan Sternberg hofft auf schnelle Ergebnisse.
Wir werden anhand der Testergebnisse am Dienstag sehen, ob es eine gewisse Beruhigung gibt, ob die auch die Schutzmaßnahmen in der Schule, das Maskentragen in den Fluren und so weiter dazu beigetragen haben, dass wir es in den Griff bekommen. Es könnte natürlich auch sein, dass dann weitere Familienmitglieder, wenn es einen Positivtest eines der 205 Schüler gibt, dann auch als Erstkontakt gelten.
Bereits am Freitag hatten die Behörden die Schule geschlossen, nachdem der Test einer Lehrerin positiv ausgefallen war. Sie hatte zwar in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres noch nicht unterrichtet, allerdings hatte sie in der Woche zuvor an einer Fortbildung teilgenommen und dabei möglicherweise die beiden Kollegen angesteckt. Mit Situationen wie dieser hat der Landkreis Ludwigslust-Parchim schon Erfahrungen. In der Nähe der Kleinstadt Hagenow war der Infektionsherd eine Familienfeier. Auch das bedeutete viele Tests in kurzer Zeit und auch im nicht weit entfernten Parchim mussten 300 Menschen schnell getestet werden, nach einer Trauerfeier der türkisch-islamischen Gemeinde der Stadt. Und dennoch, der wichtigste zu schützende Bereich im Moment sind die Schulen, sagt Bildungsministerin Bettina Martin.
Das Coronavirus ist ja nicht in der Schule und wartet nicht dort auf die Schüler, sondern das Coronavirus wird von der Gesellschaft von außen in die Schulen getragen. Wenn wir möchten, dass die Kinder und Lehrkräfte sicher sind an unseren Schulen, müssen sich alle an die Regeln halten.
Denn in Mecklenburg-Vorpommern musste am Ende der ersten Schulwoche nach den Sommerferien ja eine weitere Schule direkt wieder geschlossen werden. Eine Grundschule in Geral-Müritz im Landkreis Rostock. Dort war ein Schüler positiv getestet worden. 104 Kinder sind vorsorglich in Quarantäne, ebenso wie die 8 Lehrerinnen und ein Referendar. Die Schule hat für 2 Wochen geschlossen. In dieser Zeit werden alle Kinder und Lehrer noch einmal auf das Coronavirus getestet, denn noch ist nicht klar, mit wem der betroffene Schüler Kontakt hatte. Ministerpräsidentin Schwesig sieht die Notfallpläne der Landesregierung auf jeden Fall bestätigt. Das Land werde bei den Schulen auf Nummer sicher gehen, sagte sie.
Und Nummer sicher heißt für uns, dass in dem Moment, wo ein Verdachtsfall auftritt an einer Schule, die Gesundheitsämter vor Ort konsequent handeln, indem sie sagen, kurzzeitig bleiben alle zu Hause, wir testen durch, wir schauen, ob es weitere Fälle gibt. Aber alle anderen Schulen können weitermachen. Das ist das Konzept. Keine flächendeckende Schließung von Schulen mehr, sondern dort, wo es Fälle gibt, schnell und konsequent handeln.
Gleichwohl schauen viele Eltern und auch viele Lehrer im Nordosten skeptisch auf die kommenden Wochen. Der Landeselternrat forderte bereits deutlich mehr Tests bei Schülern und auch bei Lehrern.
Soweit Wolfram Dietrich. Wir bleiben noch ein wenig im Inland. Und so ein klein wenig ist es schon vorhanden, das politische Sommerloch. Die Hitze der Tage hat SPD-Generalsekretär Klaas Klingbeil nun immerhin mit einem kleinen Lüftchen belebt und darauf verwiesen, dass die SPD ihren Kanzlerkandidaten schon in wenigen Wochen benennen wolle und damit sehr viel früher als der noch Koalitionspartner CDU. Noch ist daraus keine Debatte entstanden, zumindest innerparteilich, aber die SPD hat ja streng genommen auch keine große Auswahl bei dieser Wahl. Aus Berlin, Lothar Lenz.
Die SPD wäre damit die erste Partei, die eine Kanzlerkandidatin oder einen Kandidaten für die Wahl im September nächsten Jahres benennt. Im Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland wollte Lars Klingbeil über konkrete Namen nicht spekulieren. Als praktisch einzig aussichtsreicher Anwärter auf die SPD-Kanzlerkandidatur gilt Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz. Generalsekretär Klingbeil lobte Scholz zumindest indirekt. Seine Partei sei froh, Scholz in ihren Reihen zu haben, sagte Klingbeil. Die CDU will Ende dieses Jahres zunächst einen neuen Parteivorsitzenden wählen. Die amtierende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer tritt nicht mehr an. Im Rennen um ihre Nachfolge sind Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Erst nach der Neubesetzung der Parteispitze will sich die CDU mit der bayerischen Schwester CSU über einen Kanzlerkandidaten für den Herbst 2021 verständigen.
Soweit Lothar Lenz. Wir blicken in den Libanon. Ein failed state, ein gescheiterter Staat, das war der Libanon schon seit geraumer Zeit. Das kleine Land in der umkämpften Sphäre zwischen der Türkei, Israel und hinter Syrien, dem Iran, kam nie wirklich zur Ruhe, war zudem vor der gewaltigen Explosion im Hafen in der vergangenen Woche schon bankrott. Bezeichnend waren da die Fernsehbilder, die Menschen beim notdürftigen Aufräumen zeigten und daneben Soldaten und Polizisten, die rauchten, aber sich nicht die Hände schmutzig machten. Bürger ohne Staat alleingelassen und nun zunehmend wütender, nachdem das sprichwörtliche Pulverfass tatsächlich explodiert ist. Gleichzeitig läuft die Hilfe der anderen Nationen immer stärker an. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Carsten Kühntop, der schon seit vielen Jahren das Geschehen im Nahen Osten verfolgt. Herr Kühntop, heute kam es zur Stürmung des Außenministeriums in Beirut. Das melden die Agenturen. Was weiß man zur Stunde darüber?
Ja, es ist richtig. Es ist einigen Leuten gelungen, auf das Gelände des Außenministeriums einzudringen, in das Gebäude einzudringen. Sie haben dann erklärt, das sei jetzt das Hauptquartier ihrer Revolution. Das Porträtfoto, das da hing am Eingang des Staatspräsidenten Michel Aoun, das wurde runtergeholt. Darauf trampelte man herum. Es gibt an einer anderen Stelle derzeit Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und jungen Männern, und zwar an der Zufahrt zum Parlament. Diese jungen Leute versuchen, in das Parlament zu gelangen. Die Sicherheitskräfte setzen Tränengas gegen sie ein. All das stellt leider so ein bisschen in Schatten, was heute Nachmittag eigentlich hatte werden sollen, eine erste große Massendemonstration, wo Menschen, die ja doch so wütend sind über die Nachlässigkeit, die dazu geführt hat, dass das Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut über Jahre lagerte. Dagegen wollten die Menschen protestieren, friedlich in einer großen Massenkundgebung. Die Demonstration ist wesentlich kleiner geworden. Es sind einige tausend Menschen, sind nach wie vor in der Innenstadt von Beirut, aber auch da an den Rändern immer wieder Zusammenstöße, Tränengas. Und es wird berichtet, dass auch Schüsse vereinzelt zu hören waren. Es ist allerdings nicht klar, wer da gegen wen geschossen hat. Alles in allem bisher etwa 130 Verletzte bei diesen Zusammenstößen heute Nachmittag in Beirut.
Jetzt hat man auch gehört, es waren offenbar Offiziere mit dabei bei denen, die in das Außenministerium eingedrungen sind. Kann da so etwas wirklich entstehen wie eine Zentrale der Revolution oder ist das nur ein kurzfristiger Mob? Ist der Staat überhaupt noch in der Lage, da zu reagieren?
Naja, wir sehen, wie hilflos letztlich der Staat ist. Also er setzt Gewalt ein. Das ist bis zum gewissen Grad sicherlich verständlich, denn die, die da angerückt sind, die jungen Leute, die jungen Männer, die wollten sicherlich auch Krawall machen und haben eben Steine geworfen. Nicht? Aber all das ist natürlich keine Lösung. Dass ehemalige Armeeoffiziere mit dabei sind, wieso eigentlich nicht? Interessant ist auch eine interessante Story am Rande. Es haben sich offenbar, so meldet es zumindest eine libanesische Nachrichtenwebseite, es haben sich wohl Feuerwehrleute geweigert, gegen die Protestler mit ihren Wasserwerfern vorzugehen, sie mit Wasser zurückzutreiben. Also die Feuerwehrleute machten damit natürlich deutlich, wir fühlen genau das, was die andere Seite, die Leute auf der anderen Seite auch fühlen.
Nun ist ja für morgen die Geberkonferenz für den Libanon bereits angesetzt und auch andere Staaten haben schon Hilfen geschickt. Zudem sind ja auch Besuche geplant von ausländischen Politikern. Findet das jetzt überhaupt noch statt? Was wissen Sie darüber?
Ja, das läuft. Das französische Präsidialamt hat heute Nachmittag so ein bisschen mehr Details gegeben dazu, was man vorhat. Das wird eine Videokonferenz. Gastgeber sind zum einen der französische Präsident Macron, zum anderen die Vereinten Nationen. Und die Franzosen sagen, dass es bei dieser Videokonferenz morgen Nachmittag darum gehen wird, den Soforthilfebedarf zu ermitteln und dafür Geld bereitzustellen. Also in den Bereichen Medizin, die Infrastruktur, was braucht es beim Thema Häuser und Unterkunft? Was braucht es bei dem Thema Lebensmittel? Und darüber hinaus denken die Franzosen offenbar an einen mehrphasigen Plan. Phase 2, ein Umbruch, den Wandel im Libanon, den kann man natürlich nicht selbst machen, das ist klar, aber man kann ihn zumindest flankierend unterstützen. Und Phase 3, was muss eigentlich langfristig gesehen bei der Reform des Libanon passieren?
Carsten Kühntopf, vielen Dank. Sie verfolgen weiter für uns und unsere Hörer das Geschehen im Libanon. Wir blicken nach Belarus. Dort wird morgen gewählt und eigentlich hätte der Mann von Svetlana Tichanowskaja zur morgigen Wahl in Weißrussland antreten sollen. Der bekannte Blogger Sergei Tichanowski aber wurde lange schon vor der offiziellen Kandidatenkür wegen einer angeblichen Attacke auf einen Polizisten festgenommen und sitzt in U-Haft. Seine Frau, gelernte Lehrerin, Übersetzerin, Hausfrau und Mutter stieg für ihn in den Ring. Sie wurde als einzig ernstzunehmende Kandidatin zur Wahl zugelassen, wohl auch, weil die Führung des Landes in ihr keine echte Konkurrenz sah. Das hat sich komplett geändert, wie Christina Nagel in ihrer Reportage schildert.
Wo immer sie auftritt, sie wird gefeiert. Svetlana Tichanowskaja gelingt, wovon viele gestandene Oppositionsführer in Belarus geträumt haben. Sie eint unterschiedlichste Interessengruppen und Altersklassen, sie mobilisiert Zehntausende. Und das nicht nur in den großen Städten, sondern auch auf dem Land, in den Dörfern und Kleinstädten, die bislang eher zur treuen Wählerklientel von Präsident Lukaschenko zählten. Weil wir Veränderungen brauchen im Land, in der Wirtschaft. Wir brauchen neue Arbeitsplätze. Wir brauchen etwas Neues. Svetlana ist der einzige Hoffnungsschimmer. Das müssen wir unterstützen. Wir müssen für sie stimmen. Wir glauben an sie. Und das dürfte viel mit ihrer authentischen, offenen Art zu tun haben. Tichanowskaja sagt ganz klar, dass sie keine Politikerin ist und dass sie auch nicht vorhat, im Falle ihrer Wahl Präsidentin zu bleiben. Ich bin nicht in die Politik gegangen, weil ich Macht will. Ich will Gerechtigkeit. Mein Ziel ist es, echte Wahlen zu organisieren, an denen alle Oppositionskandidaten teilnehmen können. Sie will jene befreien, die aus fadenscheinigen Gründen im Gefängnis sitzen, so wie ihr Mann, der Blogger Sergei Tichanowski, der unter anderem angeblich einen Polizisten attackiert haben soll. Die 37-Jährige verspricht, das Gesetz vom Kopf auf die Füße zu stellen, die Grundlagen für freie Wahlen zu schaffen, um dann den Weg frei zu machen für jene, die sich auskennen in Politik und Wirtschaft. Ein konkretes Wahlprogramm gibt es deshalb auch nicht. Der ausgebildeten Fremdsprachenlehrerin, die mal als Übersetzerin, mal als Sekretärin gearbeitet hat, geht es nicht um konkrete Reformen, sondern darum, Raum zu schaffen für Veränderungen. Ich werde nichts versprechen, das tun schon andere. Seit 26 Jahren machen sie leere Versprechungen. Sie meint die gesamte politische Führung des Landes, vor allen Dingen aber Präsident Alexander Lukaschenko, der immer wieder betont, dass er nicht vorhabe, Belarus irgendwem zu überlassen. Es gehört uns, wir lieben es und was man liebt, gibt man nicht her. Erst recht überlässt man es keiner Frau. Dafür sei die Gesellschaft noch nicht reif, erklärte er süffisant, und der Job viel zu hart. Tichanowskaja und ihr Team bezeichnet der Präsident herablassend als drei arme Frauen, die fremdgesteuert würden von Halunken, die Belarus ins Chaos stürzen wollten. Fast täglich warnt er vor der Gefahr eines Umsturzes. Tichanowskaja kann darüber nur den Kopf schütteln. Ständig sei von Revolution die Rede, ruft sie von der Bühne aus ihren Anhängern zu. Liebe Güte, Leute, was für eine Revolution! Wir wollen ehrliche Wahlen. Was hat das mit Revolution zu tun? Die zweifache Mutter weiß, dass sie viel riskiert. Ihre Kinder hat sie aus Sicherheitsgründen außer Landes gebracht. Doch wie ihre Anhänger will sie dieses Mal endlich Veränderungen im Land, Freiheiten, Perspektiven, ein anständiges Leben. Sie sei, sagt der Leiter der Menschenrechtsorganisation Wiesna, Valentin Stefanovic, sehr mutig. Es sei klar, dass der Präsident bereit sei, alles dafür zu tun, um an der Macht zu bleiben. Es kommen sehr unruhige, sehr schwierige Zeiten auf uns zu. Svetlana Tichanowskaja hat ihren Anhängern versprochen, bis zum Ende zu gehen. Sie, die bisher unpolitisch war, ist zur Vorkämpferin geworden, zu einer ernsthaften Konkurrentin für den Mann, für den sie einst als Erstwählerin stimmte, Alexander Lukaschenko.
Christina Nagel war das. Und von Belarus, wo morgen gewählt wird, kommen wir in die USA. Und zwar dreht sich der nun folgende Bericht weniger um Politik im eigentlichen Sinne. Seit gestern nämlich findet im Bundesstaat South Dakota die jährliche Sturgis Motorcycle Rally statt. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 250.000 Menschen ohne Maskenpflicht. Und das ist in diesen Zeiten eben auch ein Statement, wie Arthur Landwehr berichtet.
Einige Tausend sind schon da, die anderen auf dem Weg nach Sturgis in South Dakota zum legendären jährlichen Bikertreffen, das noch die ganze Woche dauert.
We came 2000 miles to work.
They're just the happiest people in the world.
Wir sind über 3000 Kilometer hierher gefahren und sind die glücklichsten Menschen der Welt. In den vergangenen Jahren waren es meist eine halbe Million, die mit ihren Harleys und anderen Maschinen der 7000 Einwohnerstadt das Geschäft des Jahres verschafften. Wegen Covid-19 rechnet man jetzt mit der Hälfte, 250.000, die größte Veranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie in den USA. Ein Superspreader-Event, sagen Kritiker, ein Fest für das Virus.
They're not going to be able to handle any kind of social distancing. There's a significant amount of alcohol involved. It's a huge party.
Da kann doch keiner Abstand halten. Da gibt es eine Menge Alkohol, eine riesige Party, sagt Einwohnerin Laura Armstrong im Interview mit CNN. Und tatsächlich gibt es so gut wie keine Auflagen, keinerlei Maskenpflicht. Und die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, steht voll dahinter.
So we know we can have these events, give people information, let them protect their health, but still enjoy their way of life.
Wir wissen, dass wir solche Veranstaltungen haben können. Wir geben den Leuten Informationen, damit sie ihre Gesundheit schützen und gleichzeitig ihren Lebensstil genießen können. Na prima, sagen viele Einwohner, und dann gehen sie und lassen das Virus hier. Der Bürgermeister Mark Carstensen muss beide Seiten verstehen und verspricht, dass alle, die sich zu Hause einschließen, Lebensmittel und was sie sonst so brauchen, geliefert bekommen.
They include anything that can be bought in Sturgis, basically.
Eigentlich alles, was man in Sturgis kaufen könne, werde auch gebracht.
Everything's cool. You guys should come out.
Seht ihr, alles in Ordnung, sagt dieser Einwohner, kommt einfach her.
Keine Maske, trotz Corona, Arthur Landwehr war das. Mauritius ist vor allem ein Urlaubsparadies, das ist nun in Gefahr, denn dort ist vor der Küste Treibstoff von einem Frachter ausgelaufen. Mehr von Jana Gent.
Alles, was ich um mich herum sehe, ist schwarz, so beschreibt es Sunil Duvakasing von Greenpeace Mauritius. Die ersten toten Fische und ölüberzogene Krabben seien schon angespült worden, bestätigen Augenzeugen gegenüber dem ARD-Hörfunkstudio. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und die Aufgabe ist enorm, So drückt es Vikash Tataya von der Wildtierstiftung Mauritius aus. Er ist einer derjenigen, die vor Ort sind und den Behörden unter die Arme greifen, um die Folgen des Tankerunglücks etwas abzumildern. Doch die Bedingungen machen es den Helfern nicht leicht. Das Wetter ist schlecht, es stürmt und hohe Wellen erschweren es, Ölsperren im Wasser zu verteilen. Frankreich hat von der Nachbarinsel La Réunion aus erste Helfer nach Mauritius geschickt. Ein Flugzeug und ein Marineschiff mit Experten und Material sollen folgen. Denn Mauritius hatte um Hilfe gebeten. Zyklone und Dürren gibt es manchmal, aber mit Ölkatastrophen kennt sich das Land nicht aus. Der japanische Tanker war vor 2 Wochen auf Grund gelaufen und seit vorgestern läuft Öl aus, in der Nähe von mehreren Naturschutzgebieten. Umweltschützer schlagen bereits Alarm, tausende Spezies seien gefährdet. Ermittlungen wurden eingeleitet, um die Ursache des Unglücks zu klären.
Jana Gent war das und damit kommen wir zu unserem Sporttelegramm. Und ja, tatsächlich, es gibt Menschen, die machen bei dieser Hitze Sport. Nachgewiesenerweise heute einige Spitzensportler. Marina Schweizer aus der Sportredaktion. Wo gibt es an diesem Sommertag Wettkämpfe?
Ja, die besten deutschen Leichtathleten messen sich heute und morgen in Braunschweig um die deutschen Meistertitel. Mit dabei ist ARD-Reporter Jens-Jörg Rieck. Herr Rieck, wer konnte denn ohne Publikum und mit Hitze heute schon Erfolge verbuchen?
Beispielsweise Christine Hussung, die Europameisterin und Serienmeisterin, gewann ihren 4. deutschen Titel 63-93. Das ist ganz ordentlich. Zwar noch keine Weltspitzenweite, aber doch 5 Meter mehr als die 2. Marie Fuchs aus Potsdam. Das war eine der Seriensiegerinnen, wie Max Hess, der Europameister, der sich hier seinen 4. deutschen Meistertitel im Dreisprung der Herren sichern konnte. Aber es gab auch Serienmeister, die enttäuschten, und zwar vielleicht auch wegen der Temperaturen. Das größte Achtungszeichen in dieser Hinsicht setzte Gesa Krause, die WM-Dritte, die 5-malige deutsche Meisterin, musste nach 2 Dritteln der 3000 Meter Hindernisdistanz erschöpft aufgeben, war einfach nur platt, stieg aus unter Tränen. Sie war die große Favoritin. In Abwesenheit sicherte sich Elena Burkhardt aus dem Nordschwarzwald etwas überraschend diesen Titel. Und ansonsten warten wir, das ist traditionell am ersten Tag so, noch auf die Entscheidung und die Frage, wer ist der schnellste Mann, wer ist die schnellste Frau Deutschlands über die 100 Meter. Dennis Almers, der Wolfsburger, ist bei den Herrenfavorit und bei den Frauen, nach dem, was wir gesehen haben, Rebecca Hase, die für Wetzlar startet, oder Lisa-Marie Quaillet. Das könnte das Duell des Tages kurz vor 20 Uhr werden.
Danke nach Braunschweig. Wir schalten später hier im Deutschlandfunk natürlich wieder hin. Kurz vor den deutschen Meisterschaften hat eine Titelfavoritin auf die 400 Meter Hürden überraschend ihre Karriere beendet, die 24-jährige Jackie Baumann. Der Druck rund um Wettkämpfe war für sie nicht mehr erträglich.
Was ganz schwierig an der Situation war, ich habe Wettkämpfe gemacht und ich habe mich nie gefreut. Also über alle Bestzeiten, ich konnte nie sagen, wow, jetzt bin ich glücklich mit dem, was ich erreicht habe, sondern es war immer Druck für mich und es war nie danach so große Erleichterung oder große Freude. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich kriege eigentlich nur Negatives von diesem Wettkampf zurück. Das hat dann schlussendlich auch dazu geführt, dass ich eben gesagt habe, okay, wenn ich wirklich nichts mehr davon zurückbekomme, dann möchte ich mich auch diesen Situationen, die für mich sehr, sehr belastend sind, nicht mehr aussetzen.
Sagte Jackie Baumann im Deutschlandfunk, das ausführliche Interview mit ihr nach 19.10 Uhr im Sport am Samstag. Der FC Bayern München will in der Fußball-Champions League heute Abend ab 21 Uhr den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Gegen Chelsea müssen die Bayern ihren 3:0-Erfolg aus dem Hinspiel verteidigen. Edgar Endres.
Hansi Flick hat sein Team im Abschlussmeeting nochmals gewarnt vor Chelseas jungen, schnellen Flügelspielern Mount und Hudson-Odoi. Bloß nicht zu viel Platz lassen, um in Konter reinzulaufen. Das ist die Maxime. Beim Gegner klemmt's vor allem defensiv. Im Tor hat der 38-jährige Argentinier Caballero den teuersten Keeper der Welt, den Spanier Kepa, verdrängt. Ob der Appell von Nationalspieler Antonio Rüdiger hilft, der nach dem 0:3 aus dem Hinspiel mehr Leidenschaft fordert, ist fraglich. Bayern will und wird sich dieses Viertelfinale nicht mehr nehmen lassen.
Bei der Formel 1 in Silverstone gab es heute das Qualifying für das Rennen morgen und die Meldung ist schon fast Routine. Silberpfeile vorne. Jens Gideon.
Die 2. Pole Position für Valtteri Bottas im 5. Saisonrennen. Überraschend der 3. Startplatz für Ersatzfahrer Nico Hülkenberg. Der Deutsche fuhr mit seinem Racing Point zwar eine knappe Sekunde langsamer als die beiden Mercedes von Bottas und Lewis Hamilton, aber er wurde damit der Beste vom Rest und hat gute Aussichten auf den 1. Podiumsplatz seiner Karriere. Enttäuschend einmal mehr der Auftritt von Ferrari. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel qualifizierte sich nur für Startplatz 11. Sein Teamkollege Charles Leclerc aus Monaco wurde zumindest Achter.
Berichtet Jens Gideon. Und diese Meldung hier habe ich noch zum Schluss. Der dreimalige Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel hat bei den deutschen Meisterschaften den Titel auf seiner Paradestrecke verpasst. Der Kanadier-Spezialist musste sich im Einer über 1000 Meter mit Platz 2 hinter Konrad Robin Schreibner begnügen.
Danke, Marina Schweizer, für diese Meldungen aus der Welt des Sports. Nach uns folgt wie immer der Hintergrund um 18.40 Uhr. Im Studio dieser Informationen am Abend im Deutschlandfunk heute war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstagabend.